Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Korea-Krise bleibt die Lage angespannt. Die chinesische Regierung rief beide Seiten zu äußerster Zurückhaltung auf und warnte vor einer Eskalation. China gilt als einziges Land, das Einfluss auf das Regime in Nordkorea hat. Die Führung in Pyongyang droht unterdessen mit neuen Angriffen. In Seoul trat nach heftiger Kritik der Verteidigungsminister zurück. Bei einem nordkoreanischen Angriff auf die südkoreanische Insel Yongbyon waren am Dienstag 4 Menschen getötet worden.
Südkorea trauert um seine Toten. Die beiden zivilen Opfer des nordkoreanischen Granatenangriffs wurden auf das Festland gebracht. Die 2 Bauarbeiter arbeiteten an einem Militärgebäude, als sie von den Geschossen getroffen worden waren. Auch die Militärführung des Landes gedachte gemeinsam mit Familienangehörigen in Seoul der Toten. Bei dem nordkoreanischen Angriff auf die Insel Yongbyon waren am Dienstag auch 2 Soldaten ums Leben gekommen. Für den Verteidigungsminister Südkoreas, Kim Tae-yong, war es eine seiner letzten Amtshandlungen. Während eines Treffens von Spitzenpolitikern hatte er noch nordkoreanische Granatenteile präsentieren lassen. Wenig später reichte er seinen Rücktritt ein. Er hatte am Vortag falsche Angaben über eine Militäreinheit auf der Insel gemacht. 3 der 6 großen Kanonen waren nicht einsatzfähig und eine versprochene Truppenverstärkung im Grenzgebiet hatte es im letzten halben Jahr auch nicht gegeben. Außenpolitisch forderte die südkoreanische Regierung China auf, das Regime im Norden zur Vernunft zu bringen. Ich kann sagen, dass China ein sehr wichtiger Partner zur Zusammenarbeit ist. Daher wollen wir eine Stärkung der diplomatischen Beziehungen zu China für die Entwicklung der regionalen Stabilität. In Seoul demonstrierten Bürger für ein härteres Vorgehen gegen das Regime im Norden, unter ihnen auch Veteranen des Koreakriegs von vor 57 Jahren. Aus Nordkorea kamen weitere Drohgebärden. Das Regime kündigte Übungen mit Raketen an, die vor kurzem auf einer Parade vorgeführt worden waren. Man werde nicht zögern, eine 2. und 3. Runde von Vergeltungsschlägen auszuführen.
Dandong, China. Von hier sind es nur wenige 100 Meter bis nach Nordkorea. Die Brücke der Freundschaft. Ohne das mächtige China könnte Nordkorea nicht überleben. Jeden Tag rollen Lastwagen voller Nahrungsmittel über die Grenze. Nordkorea, ein Land am Tropf. Und so ruhen die Hoffnungen der internationalen Gemeinschaft auf Chinas Einfluss auf den nordkoreanischen Nachbarn. Doch in Peking hält man sich vornehm zurück. Der Sprecher des Außenministeriums lässt offen, wer die Verantwortung für den Artillerieangriff trage. Wir haben festgestellt, dass beide Seiten eine eigene Interpretation über den Hergang des Vorfalls haben. Die chinesische Seite appelliert an Süd- und Nordkorea, sich ruhig und besonnen zu verhalten. Auch in den chinesischen Nachrichtensendungen wird auf den Proporz größten Wert gelegt. Erst die nordkoreanische Position mit ihrer aggressiven Kriegsrhetorik, dann die südkoreanische mit der Verurteilung des Angriffs. Alles schön ausgewogen, keine Position beziehen. Ganz im Sinne von Regierungschef Wen Jiabao, der von seiner Reise nach Russland und Tadschikistan verlautbaren ließ, dass China jede Form militärischer Provokation ablehne. Ob damit auch die Entsendung des US-Flugzeugträgers ins Gelbe Meer, also in die Nähe Chinas, gemeint ist? Vielen Chinesen ist sie suspekt. Und zumindest in einigen Zeitungen warnen Experten auch davor, dass das für das Wochenende geplante gemeinsame Manöver der USA und Südkoreas die Situation weiter verschärfen könnte.
Russlands Ministerpräsident Putin hat mit einem Vorstoß für Aufsehen gesorgt, einen Tag vor seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung regt er eine Freihandelszone zwischen der EU und Russland an. Ziel sollte, so Putin wörtlich, eine harmonische Wirtschaftsgemeinschaft von Lissabon bis Vladivostok sein. Mehrere unionsregierte Bundesländer haben Vorbehalte gegen die von der Regierung beschlossene Brennelementesteuer. Einen Tag vor der Abstimmung im Bundesrat ist damit unklar, ob das Vorhaben in der Länderkammer eine Mehrheit findet. Die Kritik entzündet sich am Geld. Die Länder befürchten Mindereinnahmen, weil die Abgabe die Gewinne der Kraftwerksbetreiber schmälert und sie dadurch weniger Steuern zahlen.
Heimelig hatten es der niedersächsische Ministerpräsident und sein hessischer Amtskollege heute zu Hause in ihren Ländern. Beim Treffen mit der Kanzlerin in Berlin am Abend soll es mit der Gemütlichkeit vorbei sein. Die CDU-geführten Länder Niedersachsen und Hessen machen von dem Gespräch abhängig, ob sie morgen im Bundesrat der Brennelementesteuer zustimmen.
Wir sind der Auffassung, dass es ein vernünftiges Interesse der Länder ist, aus dieser neuen Steuergestaltung entsprechende Nachteile, die uns erwachsen, durch den Bund wieder auszugleichen.
Die Brennelementesteuer soll als Ausgleich für die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke eingeführt werden. Die Kraftwerksbetreiber zahlen an den Bund pro Jahr 2,3 Milliarden Euro. Weil sie die Zahlungen als Betriebsausgaben absetzen können, schmälert das ihre Gewinne. Länder und Kommunen fürchten deshalb Steuerausfälle von mindestens 500 Millionen Euro im Jahr. Auch Schleswig-Holstein droht mit einem Nein im Bundesrat, falls die Kanzlerin den Ländern nicht entgegenkommt.
Seit 14 Tagen weiß der Bund, dass wir definitiv einvernehmlich alle Länder verlangen, dass wir einen Anteil von den Einnahmen bekommen, die der Bund aus der Brennstoffsteuer erhält. Und von daher gehen wir davon aus, dass der Bund sich auch bewegt.
Kommt es heute Abend zu keiner Einigung und damit zu einem Nein im Bundesrat, wird der Vermittlungsausschuss angerufen. Für die Bundesregierung könnte das eine Verzögerung der bereits fest eingeplanten Steuereinnahmen bedeuten.
Bei der Haushaltsdebatte im Bundestag ging es auch heute kontrovers zu. Weitgehend einig waren sich die Fraktionen jedoch über den Kurs von Innenminister de Maizière bei der Terrorbekämpfung. Der Minister habe angemessen auf die Gefahren reagiert, hieß es anerkennend von Seiten der Opposition.
So viel Lob hat ein Minister bei der Debatte seines Etats wohl selten zu hören bekommen. Thomas de Maizière habe bei den Terrorwarnungen genau den richtigen Ton getroffen. Das sagten heute alle.
Der Bundesinnenminister de Maizière hat es treffend ausgedrückt. Es gibt Grund zur Sorge, aber keinen Grund zur Hysterie. Das ist in der Tat, muss ich auch als Oppositionspolitiker sagen, mal ein neuer Stil im Gegensatz zu seinen Vorgängern, was ich der Sache für sehr angemessen halte.
Den Antiterrorkampf muss man mit Besonnenheit und nicht mit hektischem Aktionismus führen. Das wurde schon von anderen gesagt. Insofern ist es gut, Herr Innenminister, dass Sie der Bevölkerung die notwendigen Maßnahmen ruhig erläutert haben und sie jetzt auch umsetzen.
Der Innenminister wiederum dankte den jetzt stark geforderten Sicherheitsbehörden und sagte, dem Terrorismus müsse man konsequent, aber mit Augenmaß entgegentreten.
Sicherheit in Freiheit, das lässt sich nicht alleine in Zahlenkolonnen beziffern. Und deshalb ist unsere Haltung, unser persönliches Eintreten für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerade in Anbetracht ihrer Bedrohung der wichtigste und stärkste Beweis dafür, wie vital unsere Gesellschaft ist und wie groß der Konsens der Demokraten ist.
Kritik übte die Opposition im Detail, so sei es unverständlich, dass die Kontrolle der Luftfracht noch immer beim Verkehrsminister liege, obwohl der Innenminister dafür 450 Stellen bekommen habe.
Dann streiten sich zwei Ministerien aus dieser Bundesregierung wochenlang wie die Kesselflicker, wer da zuständig ist und wer zuständig sein soll. Das ist doch ein absolutes Unding.
Auch bei der Vorratsdatenspeicherung ist die Regierungskoalition noch uneins. Die FDP ist dagegen, die Union dafür und bekam dafür heute sogar die Unterstützung der SPD.
Benachteiligungen aufgrund des Alters, der Familiensituation und der Herkunft zu vermeiden. Darauf zielt ein neues Angebot für Menschen, die einen Job suchen. Heute startete die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Pilotprojekt für anonyme Bewerbungsverfahren. 8 Arbeitgeber machen mit. Dort können sich Menschen in den kommenden Monaten bewerben, zum Teil auch online, ohne Foto und ohne Namen oder Alter zu nennen. 48 Arbeitsstunden pro Woche, das ist das Maximum, wozu Beschäftigte laut EU-Richtlinie verpflichtet werden dürfen. Wer länger arbeitet, kann dafür Entschädigung einklagen, auch rückwirkend. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Luxemburger Richter gaben einem Feuerwehrmann aus Deutschland recht. Seine Dienstzeit betrug im Durchschnitt 54 Wochenstunden. Dafür wollte er einen Ausgleich.
Es gibt Dinge, die richten sich nicht nach Terminplänen. Wenn's brennt, dann brennt's. Und deshalb hat Europa den Feuerwehren wie vielen anderen auch Flexibilität gelassen. Aber eine Grenze gilt. Auf Dauer und im Durchschnitt sollen auch Feuerwehrleute nicht länger als 48 Stunden pro Woche Dienst haben. Hier in ihrer Feuerwache Süd hat die Stadt Halle dies eher locker genommen. Durchschnittlich 54 Stunden ließ sie den Fahrer eines Feuerwehrautos jede Woche arbeiten. Der Mann klagte und das wird nun teuer. Dem Feuerwehrmann stehe ein Ausgleich zu, auch rückwirkend, entschieden die Luxemburger Richter, auch wenn es an deutschen Vorschriften dafür fehle. Allein, ob dieser Ausgleich in Form von Geld oder Freizeit geleistet werde, das dürfe nun ein deutsches Gericht entscheiden.
Wir von Verdi sagen, Freizeitausgleich ist das Mittel der Wahl. Das bedeutet aber auch, dass wir Personalverstärkung in den entsprechenden Bereichen brauchen. Das insbesondere in der Feuerwehr, in den Rettungssanitätsstellen und aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die in den Heimen und in den Krankenhäusern arbeiten.
Wir werden das Urteil respektieren und gemeinsam mit den Ländern ermitteln, in welchen Fällen wir Freizeitausgleich oder Schadensersatz zu gewähren haben. In jedem Fall wird damit eine Belastung der angespannten kommunalen Haushalte verbunden sein.
Und das war wohl auch Absicht. Die Grenzen für die Arbeitszeit gelten ja schon länger, trotzdem haben sich die Arbeitgeber nicht immer daran gehalten. Indem sie den Beschäftigten jetzt auch rückwirkend Schadensersatzansprüche zubilligen, verleihen die Richter dem europäischen Arbeitszeitrecht jene Zähne, die es offenbar braucht und bisher nicht hatte.
Die Deutsche Bahn hat weitere Konsequenzen aus ihrer Datenschutzaffäre gezogen. Anfang vorigen Jahres hatte die Bahn zugegeben, massenhaft Mitarbeiterdaten überprüft zu haben zur Korruptionsbekämpfung. Jetzt wurde mit dem Betriebsrat eine umfangreiche Datenschutzvereinbarung geschlossen. Die Kernpunkte: Gründe für eine Datenerhebung müssen künftig im Voraus festgelegt werden. Bei Bewerbungsverfahren darf die Bahn keine Daten aus sozialen Netzwerken verwenden. Außerdem wurden eine regelmäßige Überprüfung des Datenschutzes und eine Beteiligung der Arbeitnehmervertreter verabredet. Der ADAC hat erstmals Parkhäuser getestet und vielen von ihnen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Von bundesweit 50 untersuchten Häusern fiel knapp ein Viertel durch. Häufigste Mängel im Test: zu schmale Stellplätze und schlechte Beleuchtung. Zudem fehle es oft an Überwachungskameras. Die Parkhausbetreiber teilten mit, man nehme die Kritik ernst. An der Architektur älterer Häuser könne man aber nichts ändern.
Mehr als 1,5 Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs haben die Bergungsarbeiten für die letzten noch verschütteten Archivgüter begonnen. Diese 10% Restbestände liegen unter dem Grundwasserspiegel und sind deshalb besonders schwer zu bergen. Gerettete Exemplare werden direkt vor Ort von 100 Hilfskräften vorläufig gereinigt. Das Kölner Stadtarchiv war im März 2009 vermutlich aufgrund von U-Bahn-Bauarbeiten eingestürzt. Ralf Meister wird neuer Bischof von Hannover. Das Kirchenparlament wählte den Berliner Generalsuperintendenten mit großer Mehrheit. Sein einziger Mitbewerber, Diakoniechef Wolfgang Gern aus Hessen, hatte sich nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen. Der 48-jährige Meister übernimmt damit die Leitung der größten evangelischen Landeskirche in Deutschland. Er gilt als medienerfahrener Theologe. Meister tritt die Nachfolge von Margot Käßmann an, die im Februar nach einer Alkoholfahrt zurückgetreten war. ARD-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller ist mit einer Feierstunde in Karlsruhe in den Ruhestand verabschiedet worden. Der ARD-Vorsitzende Budgust bezeichnete den Grimme-Preisträger als Journalist im Namen des Volkes. Ihm sei es immer gelungen, juristisch korrekt und gleichzeitig verständlich zu berichten. Auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voskuhle, würdigte Möller. Möllers Nachfolger wird von kommender Woche an der Jurist und Journalist Frank Bräutigam.
Mit einem Kantersieg haben sich die deutschen Fußballfrauen auf die WM im eigenen Land im kommenden Jahr eingestimmt. In Leverkusen gewannen sie am Abend gegen Nigeria 8:0.
Selbst Bundestrainerin Silvia Knight zeigte sich begeistert von der Gala-Vorstellung ihres Teams. Deutschland von Beginn an klar überlegen, mit der Führung durch Gringst in der 5. Minute, die Kerstin Garre-Frekes bereits 4 Minuten später ausbaute. Keine 60 Sekunden darauf, bereits die Vorentscheidung in dieser Partie, Grings mit ihrem zweiten Treffer zum 3:0. Der frisch gekürte Afrikameister aus Nigeria nur ein Sparingspartner. Birgit Prinz sorgte danach per Doppelpack für den 5:0 Pausenstand. Vor den Augen von DFB-Präsident Zwanziger ging das Torfestival auch nach der Pause weiter. Pop und zweimal Garre-Frekes sorgten für den 8:0 Endstand. Deutschland präsentierte sich im letzten Testspiel des Jahres bereits in bestechender WM-Frühform.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 26. November.
Ein Tief sorgte im Süden und Osten Deutschlands in der Nacht und morgen tagsüber für Schnee oder Schneeregen. Heute Nacht vor allem in einem Streifen von Baden-Württemberg bis nach Sachsen, sonst stellenweise Schneeschauer, Vorsicht wegen Straßenglätte. Am Tag schneit es im Süden und Osten gebietsweise, im Flachland auch Schneeregen, im Norden und Westen lockert es neben einigen Schneeschauern auch mal auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht 0 Grad auf den ostfriesischen Inseln bis minus 8 Grad, wo es aufklart. Am Tag minus 2 Grad im mittleren Bergland und plus 3 Grad am Rhein. Am Samstag ist es teilweise freundlich, teilweise aber auch stärker bewölkt. Schneeschauer sind selten. Auch am Sonntag ist es neben Wolkenfeldern teilweise freundlich und trocken, bei minus 5 bis plus 2 Grad. Am Montag muss in der Südhälfte gebietsweise mit Schneefall gerechnet werden, sonst liegen die Wolken unterschiedlich dicht beieinander.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Karin Mioska. Darin Antiterrorkampf in Deutschland, die Inflation der politischen Vorschläge und Tannenpanne in Berlin, der Ärger über die Weihnachtsdekoration.